Kapitel 2 Krieg versus Patriotismus. Das Menschengeschlecht wird niemals von seinem Elend erlöst werden, bevor nicht wahre und echte Philosophen an die Staatsverwaltung gelangen oder die Regierenden unserer Städte durch das Walten der Vorsehung ernsthaft zu philosophieren beginnen. Plato, der 7. Brief, Paragraph 326. Mein erster Kontakt mit dem Krieg. Ich war noch ein Kind, als ich im Jahr 1861 das erste Mal mit den Schrecken des Krieges in Kontakt kam. Mein Vater hatte kurz zuvor in Massachusetts eine Kompanie organisiert und nach Virginia gebracht, wo sein New York Mozart Regiment an der Straße nach Fairfax stationiert war. Bald danach folgten ihm meine Mutter und wir Kinder nach und lebten einige Zeit in einer alten Villa in Fairfax County, um in seiner Nähe zu sein. Entlang des Weges, auf dem wir dorthin reisten, waren Tausende von Bäumen gefällt worden, Schützengräben waren nach allen Richtungen hin ausgehoben worden und in der Ferne konnte man überall Kasernen sehen. Soldaten waren auch überall. Einige exerzierten, andere lungerten in ihren Zelten herum, aber alle mit diesem finsteren, erstarrten und angespannten Ausdruck im Gesicht, der mich sogar damals an die vielen Tragödien in den Schlachten denken ließ, die sie geschlagen hatten und noch schlagen würden. Ich ritt oft mit meinem ältesten Bruder in das Camp und die Strecke entlang, an der das Regiment stationiert war, und es waren immer diese grimmigen, schreckenerfüllten Gesichter, die mich beeindruckten. In der Kriegsatmosphäre war überall das Leiden enthalten, das mir Furcht einflößte, und es schien kein Gegenmittel zu geben. Nach der zweiten Schlacht von Bull Run sah ich die Lazarettwagen mit den Toten und Sterbenden zurückkehren, gefolgt von den Soldaten der Konföderation, zerlumpt und halb verhungert, krank und ausgelaugt, während sie von den Soldaten der Union, die sie gefangen hielten, zum alten Kapitolgefängnis getrieben wurden. Ein anderes Mal, in einer Nacht kurz nach der 7-Tage-Schlacht vor Richmond, versuchten die Soldaten, das Feldlager außerhalb Alexandrias zu erreichen. Zu dieser Zeit waren wir in jener Stadt, und Ellsworths Zuaven bivakierten in der Straße vor unserem Haus. Ich kann sie noch sehen, auch den Schein ihrer Kieferfackeln, denn in jenen Tagen gab es keine Straßenbeleuchtung. Ich war aus meinem Bett gestiegen, stand vor dem Fenster in dem dunklen Zimmer und beobachtete alles. Und da schleppten sich die Verwundeten herein. Sie waren den ganzen Tag über von der Front hierher marschiert und versorgten dabei so gut wie sie konnten auch ihre Wunden. Das medizinische Personal wurde, soweit ich mich erinnere, aus dem Hinterland gebracht, um mit ihnen hier in Alexandria zusammenzutreffen, war aber noch nicht angekommen. Plötzlich konnte ich es nicht länger ertragen. Ich forderte meine Mutter auf, mit mir in die Küche hinunterzugehen. Hier beluden wir uns mit einer Menge von Dingen, nahmen alles, was wir gebrauchen konnten, und gingen hinaus zu den Soldaten. Stunden später war ich vermisst, und mein Vater fand mich nach einigem Suchen nach Mitternacht in der Straße bei den Soldaten, als ich ihre Wunden verband. Ich glaube, es war kurz nach der Schlacht von Bull Run, als McClellan das Kommando über die versprengten Soldaten der Union übernahm, um sie am Potomac neu zu organisieren, als ich anfing, die Abscheulichkeit und den Schrecken des Krieges voll zu erkennen, obwohl die Schlacht, solange sie dauerte, für mich ein Phantom des Grauens gewesen war. Ich hatte das tödliche Donnern der Kanonen in der Ferne gehört und gewusst, dass Menschen zu Tausenden niedergemäht worden waren. Ich konnte nicht verhindern, mir das alles vorzustellen. Es war der Tag der großen Inspektion der Armee von Potomac, und mein Bruder und ich wurden Zeugen des eindrucksvollen Schauspiels. McClellan war da und ebenso Präsident Lincoln und Tausende von Zuschauern aus Washington und anderswoher. Das historische Schauspiel bestand aus 80.000 Infanteristen, 8.000 Kavalleristen und ungefähr 20 Batterien der Artillerie, was in jenen Tagen für wirklich bemerkenswert gehalten wurde. Aber all ihre prächtige Aufmachung brachte nichts als Tränen in mein Herz und meine Augen, denn in mein Gemüt schlichen sich ständig die Bilder von dem ein, was geschehen war, was sein würde, warum sie hier waren. Ich betrachtete all das voller Verzweiflung. Mein Herz schlug dem Norden und dem Süden gleichermaßen voller Mitgefühl entgegen, mich verband mit der einen wie der anderen Seite tiefe Sympathie. Sie waren alle Opfer des Wahnsinns dieses Zeitalters, des Wahnsinns der Unbrüderlichkeit, den dieser Krieg so wie alle Kriege mit sich gebracht hatte. Vor meinem inneren Auge entstand Bild um Bild vom Ende und Ziel all dessen, und Frage um Frage erfüllte mein Denken. Wie könnte sich der göttliche Geist brüderlicher Liebe durchsetzen, um die Rasse der Farbigen mit ihrem wahren Fortschritt zu unterstützen, wenn er nicht einmal das Abschlachten hatte verhindern können? Ich brachte es nicht übers Herz, an den angeblichen Glanz des Krieges zu denken, die Kanonen und den Pomp, den Ruhm der Generäle und des Hurrageschrei. Was meine Vision erfüllte, war die Inhumanität des Menschen dem Menschen gegenüber und wie dringend notwendig ein neues Evangelium oder eine Offenbarung aus dem großen Zentrum des Lichtes ist, um dem Kriegshandwerk Einhalt zu gebieten und das zu bewirken, wodurch der Krieg für immer abgeschafft werden würde. Viele Jahre sind seit damals vergangen, aber die Menschheit ist noch immer nicht weiser geworden. Auch jetzt werden Anstrengungen unternommen, das Land für einen Krieg vorzubereiten, und viele fühlen, dass das eine Notwendigkeit ist. Aber ich weiß, dass das nicht so ist. Krieg und die Vorbereitung zum Krieg und Gedanken, die auf Krieg gerichtet sind, das sind Eingeständnisse von Schwäche. Frieden zu erhalten ist der Beweis und die Manifestation von Stärke. Ich würde es nicht wagen, den Patriotismus eines ehrlichen Menschen zu kritisieren oder auf irgendeine Weise diejenigen herabzusetzen versuchen, die das tun, was sie als ihre Pflicht erachten. Des Menschen Widersacher finden sich jedoch in seinem eigenen Haus, und so ist das auch bei einer Nation. Unsere Feinde sind nicht außen, sondern innen. In unserem eigenen nationalen Denken und in den Sitten, in unserer nationalen Aggression und Unzulänglichkeit. Wir misstrauen unseren Nachbarn, weil wir uns selbst misstrauen. Ich meine damit nicht nur die eine oder andere Nation, sondern alle auf der Welt. Wir sollten alle weniger darüber sprechen, wie stolz wir auf unser Land sind, sondern vielmehr für seinen spirituellen Fortschritt und seine Erneuerung arbeiten. Es sind universale Ideale, nach denen die Welt heute verlangt. Wir müssen mehr als je zuvor verstehen, dass unsere Verantwortung nicht nur uns selbst gilt, nicht nur unseren eigenen Ländern, sondern der gesamten Menschenfamilie. Staatsgebilde und Handel mögen viel bedeuten, nationale Ehre mag viel bedeuten, Aber die allgemeine Rettung der menschlichen Gesellschaft hier auf dieser Welt, das umfasst alles.